Jo, herzlich willkommen beim ABS-Magazin Arbeit, Bildung, Soziales. Wir grüßen euch und sagen erstmal Hallo, hier ist der Michael.
Hi, und hier ist Sascha.
Ja, das ist schön, dass ihr dabei seid. Wir haben ja heute ein bisschen einiges vor, was auch so ein bisschen aktuelle Lage betrifft, aber natürlich auch aus dem Blickwinkel der, ich sag mal, auch des großen Blicks, dass wir sagen, es gibt aktuelle Situationen, aber es gibt auch langfristige Entwicklungen, die wir sehen. Also, ganz konkret, es geht um Sicherheit.
Darum haben wir auch gerade schon einen Track gehört, der sich nennt Die Freiheit stirbt mit Sicherheit von Max & Mackie. Und die Sicherheit, ja, das ist ein Thema, über das wir in den letzten, na, sagen wir mal, 3 Wochen ziemlich viel gehört haben, oder
Michael? Ja, ich glaube, man muss erstmal schon eine Erkenntnis vorweg schicken. Sicherheit, besonders wenn es darum geht, die für uns zur Verfügung stehende oder so, das ist ein Euphemismus. Also ein schön klingendes Wort, das eigentlich eine ganz andere Sache beschreibt. Und ja, da wollen wir uns heute mal ein bisschen drum kümmern, mal ein bisschen zuhören.
Ja.
Ja. Die letzten 3 Wochen. Ich meine, die Nachrichten sind damit angefüllt, dass es um Fragestellungen geht, was passiert mit US-Amerika, was passiert mit den Geheimdiensten in US-Amerika. Und da gibt es ja einen ganz konkreten Aufhänger.
Ja, der Aufhänger ist Edward Snowden.
Ja, das ist ja ein Kollege, wie ich das verstanden habe, ist er bei einer Firma angestellt gewesen, hat sich dort anstellen lassen, die als Subunternehmer für einen US-amerikanischen Geheimdienst Daten bearbeitet hat, oder? Klär mich mal auf.
Ja, nicht nur das. Also Edward Snowden hat vorher bei der NSA und bei der CIA gearbeitet als Contractor und dann eben bei Blackwater. Und dort hatte er Zugriff bekommen zu vielen Datenbanken, Daten und Überwachungssystemen und hat da als Communication Specialist, also er hat als Analytiker im Endeffekt gearbeitet und sollte diese Daten eben aufwerten. Und da ist er eben auf Dinge gestoßen, die er so nicht richtig fand und hat dann eben entschlossen, so wie wir das alle mitbekommen haben, diese Dinge der Öffentlichkeit zu zeigen.
Das heißt, da sind Dokumente rausgekommen, die jetzt beschreiben, wie zum Beispiel US-amerikanische Geheimdienste Daten erfassen, Daten bearbeiten, Daten weiterverarbeiten. Und es geht ja wohl auch konkret darum, dass es ein bisschen Überblick darüber gibt, was wirklich stattfindet, oder?
Ja, nicht nur ein bisschen einen Überblick, es gibt einen ziemlich konkreten Überblick und einen sehr, naja, sagen wir mal so, für viele Leute einen sehr erschreckenden, überraschenden Überblick. Leute, die sich mit der Thematik Kryptographie und Telekommunikationssysteme und so schon länger beschäftigen, für die ist das eigentlich nichts Neues. Viele haben schon viele Jahre gesagt, das ist möglich. Und es wurde natürlich immer dementiert, dass es getan wird, jetzt sagen wir mal von Staaten sei, also von Länderseite her. Aber dass es eben auch so massiv und auch so international betrieben wird, das ist natürlich schon für viele Leute erschreckend.
Ja, also im Prinzip haben wir jetzt auch Dokumente vorliegen, die letzten Endes das, was, ich sag mal, interessierte Personen schon immer befürchtet haben, aber nie beweisen konnten, letzten Endes jetzt ein bisschen mit härteren Fakten, also schwarz auf weiß, anhand von Dokumenten, die ja zur Verfügung stehen, nun auch ein bisschen alles ein bisschen beweisbarer ist. Ja, wie ist denn das so? Wollen wir uns da erstmal noch mal ein bisschen über die genauen Ereignisse unterhalten, die bisher passiert sind, jetzt im Zusammenhang zum Beispiel mit der Person Snowden?
Das können wir gerne machen. Also wir können da ja so einen groben Überblick mal bieten. Das Ganze fing ja Anfang Juni im Endeffekt an.
Ja.
Also der hat sich Urlaub genommen von seiner Firma und ist nach Hongkong geflogen, hat sich von seiner Freundin verabschiedet und ist los mit ein paar Laptops im Rucksack quasi, wo diese Daten drauf waren. Und in London hat er sich mit einem Journalisten des Guardian, einer engländischen Zeitung, getroffen und hat den ersten Satz an diesen Daten gegeben. Und am 5. Juni dann wurde das eben veröffentlicht. Noch anonym, also er war zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Öffentlichkeit, aber es kam eben raus, es wurden diese allseits bekannten PowerPoint-Präsentationen über PRISM, dieses Überwachungsprogramm der Vereinigten Staaten, eben quasi öffentlich gemacht. Und in den nächsten darauffolgenden Tagen wurde immer noch ein bisschen mehr quasi über den Guardian rausgebracht. Und dann hat er, also Edward Snowden, sich dann knapp eine Woche später entschlossen, nicht anonym zu bleiben, beziehungsweise er sagt jetzt im Nachhinein, er wollte das schon von vornherein machen, Er will sich nicht verbergen hinter dem, was er da tut. Er hält das für richtig und er hält das für wichtig, dass das in die Öffentlichkeit kommt. Er hat nur die Angst, beziehungsweise auch berechtigte Angst, dass eben die Politik und die Nachrichten sich auf ihn als seine Person stürzen, so wie es halt immer gern gemacht wird. Man hat gern ein Gesicht vor oder hinter einer Geschichte und dass eben er als Mensch da auseinandergenommen wird, was natürlich von US-Seiten jetzt schon passiert und eben, dass nicht mehr die Enthüllung selber, also die Informationen selber im Vordergrund stehen.
Hm. Das ist natürlich immer, wie soll ich sagen, ein zweischneidiges Schwert, weil als Einzelner, der solche Informationen herausgibt, ist man auf der einen Seite natürlich unter Umständen, gibt es viele andere Personen, Gruppen, Gesellschaften, die natürlich davon profitieren, also die das sehr gut finden, dass dann Einzelner sich einsetzt. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Gruppen, Organisationen, Gesellschaften, wer weiß, die durch Nachteile haben. Zumindest schildern sie das so. Also wenn wir jetzt ganz klar die US-amerikanische Regierung sehen, dann sagen die natürlich, hier handelt es sich um Verrat von Geheimnissen, also um geheime Dokumente. Und das ist natürlich nicht im Sinne der Nation oder der strategischen Vorgehensweise der Regierung. Das heißt, die schildern auch ganz klar eine Situation, dass das jemand ist, der gegen eine Gruppe von Personen, zum Beispiel US-Amerika, agiert.
Ja, also die US-Regierung, das ist ganz klar, die versuchen jetzt, ihn als Person zu diffamieren. Er wird angeklagt, also beziehungsweise er ist quasi angeklagt, des Geheimnisverrats unter dem Espionage Act, also als wäre er ein Spion, der geheime Dokumente ins Ausland geschafft und verkauft hätte. Ihm wird quasi Terrorismus vorgeworfen. Das sind alles Dinge, die wir schon vorher gesehen haben. Also ich meine, die USA hätten ganz gerne Julian Assange bei sich in irgendeinem Gefängnis sitzen und sie haben Bradley Manning, der vor 3 Jahren Dokumente über WikiLeaks raus an die Öffentlichkeit getragen hat, über die Einsätze im Irak und in Afghanistan. Den haben sie und der steht momentan vor Gericht. Aber Snowden hat das natürlich schon relativ geschickt gemacht. Also er ist nach Hongkong gegangen, hat da eben diese Dokumente geleakt, und hat gleichzeitig dann quasi auch nochmal ein paar Tage später ein weiteres Dokument geleakt, wo drin vorkam, dass die USA auch ganz gezielt China und Hongkong ausspioniert haben, wo die USA seit mehreren Jahren sagen, oh, die Chinesen, die klauen unsere Daten, das sind die bösen Kommunisten, so nach dem Motto. Jetzt hat er quasi auch gezeigt, dass das die US-amerikanische Regierung oder die NSA, besser gesagt, gar nicht anders macht. Und so hat er natürlich so ein bisschen Pluspunkte in Hongkong eingefangen und wurde nicht ausgeliefert.
Ja, da gab es ja dieses eher fast als humoristisch zu bezeichnende Statement, eine Pressemitteilung aus Hongkong, die festgestellt hat, dass aufgrund von Formfehlern eine Auslieferung nicht möglich sei und diese Formfehler, ja, man weiß es nicht genau, aber möglicherweise auf eine Nichterläuterung eines Initials im Namen von Snowden sich beziehen. Also insofern natürlich auch, man würde sagen, eine Lächerlichkeit. Auf der anderen Seite in dieser Pressemitteilung gleich darauf hingewiesen wird, dass es da Unklarheiten gibt über Daten, die möglicherweise ausgespäht wurden und die USA da bitte auch zur Stellung nehmen können.
Ja, es geht ja alles noch weiter. Es passiert ja gerade jeden Tag so viel. Mhm. Ne? Also in den ersten Tagen gab es natürlich riesen Tumult, eine ewige Diskussion darüber, ob diese Dokumente denn jetzt echt seien oder nicht, ob das überhaupt theoretisch möglich ist, ob es denn überhaupt gemacht wird. Es werden ja auch gezielt Firmen angesprochen in den PowerPoint-Präsentationen über PRISM, dieses System, dass eben die NSA, das FBI, CIA, dass die quasi einen direkten Zugriff auf die Server von großen Unternehmen wie Facebook, Google, Apple und so haben. Das haben die Großen alle dementiert, aber jetzt im Nachhinein merkt man immer, dass diese Dementi immer nur auf ganz, ganz spezifische Aussagen sind, aber das Große und Ganze eigentlich gar nicht so wirklich abgelehnt wird. Also es heißt nur, nein, die NSA hat keinen direkten Zugriff.
Ja, das ist ja eine beliebte Technologie oder beliebte Methode, um sozusagen da technisch gesehen noch nicht die Unwahrheit zu sagen, aber trotzdem ein Schlupfloch zu lassen. Also in diesem Zusammenhang ist ja bestimmt jetzt auch hier DZIX zu nennen, hier in Frankfurt. Mhm. Müssen wir vielleicht ein bisschen erklären, was das ist. Kommen wir vielleicht noch dazu, weil das ist ein bisschen eher die technische Seite. Da gab es auch ein Dementi, das sehr spezifisch war und letzten Endes Raum dafür ließ, dass doch da irgendwas stattfindet. Kommen wir vielleicht noch dazu.
Das wäre gut.
Ja, vielleicht auch noch eine Anmerkung. Jetzt bin ich ja auch kein Spezialist im US-amerikanischen Rechtssystem, muss ich zugeben, wie wir alle das wahrscheinlich nicht, die allerwenigsten von uns sind. Aber du hattest vorhin gesagt, es besteht Anklage. Ob die wirklich besteht, das ist eine Frage. Zumindest besteht jetzt eine Verfolgung und ein Interesse der Ermittlungsbehörden, sozusagen Snowdens habhaft zu werden. Also der Ermittlungsbehörden von US-Amerika Snowden zu bekommen, um weiter zu ermitteln, um ihn zu interviewen, um ihn also zu verhören und da mehr Details zu bekommen. Aber eine Anklage bedeutet ja im eigentlichen Wortlaut auch eher immer, dass da sozusagen vor Gericht sozusagen schon Beweise, also eine Anklage erhoben wird, Beweise präsentiert werden und ja, ein Gerichtsverfahren stattfindet.
Da hast du natürlich
also recht, das ist landläufig kann man natürlich sagen, USA klagt Snowden an. Aber was die technische Abwicklung angeht, da muss man abwarten. Da gibt es ja auch die anderen Beispiele, du hast ja schon ein paar genannt. Was weiß ich, Bradley Manning oder Assange. Das sind ja auch Personen, wo teilweise jetzt ein Gerichtsverfahren unterwegs ist, wo das teilweise noch nicht geschehen ist und wo auch letzten Endes aber schon eine starke Verfolgung stattfindet oder stattgefunden hat.
Ja, massive Verfolgung. Ja. Also wenn es jetzt auch um Manning geht, das ist erschreckend, aber das ist ja auch, das ist ein Thema jetzt wie zum Beispiel Bradley Manning, das ist, da wurde lange Zeit viel drüber diskutiert, das ist jetzt schon wieder relativ ruhig, jetzt gerade steht der vor Gericht. Das sind alles Fälle von Einzelpersonen, die Dinge gesehen oder erlebt haben in ihrem Job, egal ob der jetzt für die Regierung ist oder in einer anderen Firma, und gesagt haben, ich kann das nicht tragen und ich opfere quasi mich und meine Freiheit dafür, dass eine größere Öffentlichkeit das mitbekommt und darauf eventuell reagieren tut.
Ja, also Freiheit, da muss man dazu sagen, das ist ja in US-Amerika auch ein bisschen eine Sache, die da nicht so ganz klar ist, weil US-Amerika ist nach wie vor ein Land, ein Staat, der eine Todesstrafe vollstreckt. Die wird ja nach wie vor dort umgesetzt.
Nicht überall,
aber schwere Verbrechen. Ja, kann man differenzieren, aber findet dort statt. Und wie ich das so jetzt als eine der neueren Erkenntnisse aus den Gerichtsverhandlungen mitbekommen habe, ist ja so ein Teilgeständnis, das Bradley Manning ja auch abgegeben hat, dass er sagt, er wird der Verantwortung übernehmen oder er ist ja irgendwie involviert, ihn zumindest durch diese durch dieses aktive Vorgehen ihn sehr wahrscheinlich davor zumindest bewahrt, einem Urteil sich konfrontiert zu sehen, wo er eine Todesstrafe verhängt wird.
Da bin ich jetzt über die rechtliche Lage nicht informiert.
Müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen auch genauer uns angucken, aber das ist wohl, sind dann wohl auch eher gerichtsjustiztaktische Vorgehensweisen, die dann teilweise auch nicht so einsehbar sind.
Da kann man natürlich berechtigt die Frage stellen, was ist schlimmer, dein ganzes Leben lang eingesperrt zu sein oder eine Spritze zu bekommen, aber das ist ja auch gar nicht so das Thema heute. Ja. Das Interessante ist, wie zunächst damit hier auch sagen wir mal, gerade mal hier bei uns in Deutschland in den Medien damit umgegangen wurde. Es hieß so, die Amis, die spionieren ja ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger aus. Und die Politikerinnen, die haben gesagt, so schlimm ist das gar nicht. So, es geht ja um die Sicherheit. Jetzt vor 2 Tagen kam raus, dass die NSA auch mit Hilfe von anderen Methoden im EU-Parlament direkt Dinge ausspioniert hat, direkt in Büros Wanzen angebracht hat und somit auch quasi unsere Politikerinnen ausspioniert haben und jetzt ist das ein Skandal.
Ja, das ist natürlich immer eine Frage, wer ist da betroffen und wer sieht sich da jetzt wirklich genötigt, was zu sagen. Ich meine, ein ähnliches Verhalten, wir haben ja hier jetzt über UKW viele Frankfurter Hörer, ähnliches Verhalten war ja auch zu beobachten jetzt bei den Blockupy-Protesten, die wir ja in der Vergangenheit ein bisschen verfolgt haben, begleitet haben. Und da war ja auch ganz klar zu sehen, dass da journalistisch sozusagen auch teilweise massives Echo war über den nicht angemessenen Polizeieinsatz, der aber auch teilweise dadurch begründet war, also das Echo in der Presse möglicherweise dadurch begründet war, dass eben gerade auch Journalisten direkt betroffen waren. Das heißt, wenn da Journalisten da mit eingekesselt werden und hart behandelt werden durch die Polizei oder ungerecht oder unangemessen behandelt werden, dann haben die dann natürlich eine andere Wahrnehmung, als wenn sie das jetzt sozusagen auch nur berichten.
Ja, das ist ganz klar. Also
ja, gut, wir haben jetzt ein bisschen über die grundsätzliche Frage gesprochen. Ganz aktuell ist es ja so, was wir wissen ist, dass der aktuellste Stand ist, dass Snowden nach wie vor in Moskau sich befindet. Das ist wohl derzeitige Stand der Erkenntnis. Ob er sich da wirklich befindet, wer weiß. Und dass sozusagen da auch mehrere Asylanträge beziehungsweise Anträge, die einem Asylantrag gleichzusetzen sind. Mhm. Technisch gesehen kann man Asyl nur beantragen, wenn man sich in dem Land befindet. Aber sozusagen Dokumente an verschiedene Länder verschickt wurden von Snowden, die sozusagen da das möglicherweise ermöglichen sollen, dass er in einem Land Asyl erhält.
Ja.
Da sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Jetzt gibt es ja auch in Deutschland Stimmen von manchen Politikern, die behaupten, dass da müsse sich Deutschland ganz klar positionieren und so einem Antrag positiv entgegenstehen. Aber da gibt es auch einige Politiker, die ganz klar sagen, na, das wollen wir gar nicht, beziehungsweise das ist nicht akzeptabel, das ist ein Krimineller. Wir haben ja die Tage, vielleicht hast du es auch gesehen, im Öffentlich-Rechtlichen gab es ein Interview mit dem Bundespräsidenten, der da auch eine Position bezogen hat, die letzten Endes darauf hinauslief, dass er sagte, na, das muss alles seinen rechtlichen Gang gehen. Dann schauen wir mal, ob das wirklich jetzt ein Held der Freiheit ist, dadurch, dass er Dokumente verrät, oder vielleicht doch nicht nur einfach ein Krimineller, der durch sein Verhalten da mit dem Gesetz in Konflikt kommt und deswegen so eine Asylfrage gar nicht in Frage kommt.
Ja, ist natürlich auch ganz klar. Was ich mich frage, ist, was der Mensch hier in Deutschland will. Wir bemühen uns gerade, möglichst nah mit den US-amerikanischen Behörden zusammenzuarbeiten, in allen Belangen. Wir haben hier noch stationierte Soldaten. Wir sind Ausgangsposition für Operationen des US-Militärs. Ich weiß nicht, inwiefern Deutschland als Land wirklich ein sicherer Hafen, sagen wir mal so, für Edward Snowden wäre. Das würde ich mal ganz massiv bezweifeln. Andererseits kann man natürlich sagen, vielleicht hat er das auch schon wieder geplant mit den Dingen, die jetzt in den letzten Tagen rausgekommen sind, über dass eben auch deutsche Behörden, deutsche Politikerinnen abgehört wurden. Ob er sich damit nicht erhofft, dann eventuell doch hier quasi Menschen zu finden, die ihn schützen würden. Das ist eine gute Frage. Ich meine, er kann den Flughafen nicht verlassen in Moskau. Er hat keinen gültigen Pass mehr, kein Reisedokument mehr. Es ist sowieso für mich fraglich, wie er denn dann, welche Airline ihn mitnehmen würde ohne ein Reisedokument. Die USA haben seinen Pass annulliert. Das heißt, er ist jetzt de facto quasi, er ist zwar noch Staatsbürger, aber ohne ein gültiges Dokument. Das heißt, er sitzt halt da einfach und kann eigentlich nicht großartig irgendwo hin.
Also das ist bestimmt eine Situation, die nicht ewig so bleiben kann, obwohl es ja in der Vergangenheit Beispiele gab, dass Personen wirklich jahrelang in Transitbereichen festhingen. Insofern, gibt's da noch sehr viele Möglichkeiten von den Dingen, die passieren können. Der eine Aspekt, dass jetzt sozusagen da möglicherweise ein Aufschrei in der Politik stattfindet, hier wurden Büros abgehört, hier wurden Politiker, hier wurden Mandatsträger, also nicht nur Politiker, sondern Mitglieder von Parlamenten abgehört. Das ist natürlich insofern schon ein starkes Stück, wo jetzt eine Reaktion selbstverständlich erfolgen musste. Also wir hätten uns gewundert, wenn sich jetzt zum Beispiel EU-Parlamentarier darüber nicht aufgeregt hätten. Die Frage ist ein bisschen, was wird wirklich passieren? Weil die Lage, dass es jetzt sozusagen da Abhörvorgänge gibt, die ist ja nicht ganz neu. Vor rund 10 Jahren gab es ja auch schon einige, wie soll ich sagen, Berichte über zum Beispiel das Echelon-Netzwerk, also ein System, das dafür geeignet ist, Telefon und elektronische Kommunikation abzuhören. Letzten Ende bei dem PRISM handelt es sich ja auch um eine Methodik, um genau dasselbe abzuhören. Also insofern ist das technisch und inhaltlich fast im selben Bereich angesiedelt und insofern unterscheidet sich da eher, dass wir heute da ganz andere technische Möglichkeiten zur Verfügung haben. Mit wir meine ich jetzt allgemein die Menschheit und das Internet, das sie zur Verfügung hat. Und wie immer können wir davon ausgehen, dass den Regierungen bzw. insbesondere den Geheimdiensten Technik zur Verfügung steht, die ein erhebliches Stück fortschrittlicher ist als das, was wir, ich sag mal, um die Ecke im Supermarkt kaufen können.
Ja, das ist ganz klar. Also die Geheimdienste in Amerika, und es gibt ja nicht nur NSA, CIA, FBI, es gibt, ich glaube, 12 oder 13 Geheimdienste in den USA.
Bin ich auch kein Experte, aber man muss bestimmt unterscheiden zwischen, ich sag mal, welchen die für intern und extern sind, für Inlands- und Auslandsaufklärung. Dann gibt es ganz sicher jeweils immer von dieser Art jeweils einen Geheimdienst, der militärischer Natur ist und einer, der ziviler Natur ist.
Genau.
Insofern gibt's da auch eine Trennung.
Also Es ist eine Riesenzahl. Es ist halt, also, und vor allen Dingen eben auch das Geld, was da reingesteckt wird, ist hoch. Also die Technologie, die in der NSA auch zum Teil mit Google zusammen zum Beispiel entwickelt werden, ja, die sind weit fortschrittlicher als das, was wir normalerweise hier im Wohnzimmer stehen haben, und auch fortschrittlicher als das, was zum Beispiel große Firmen eventuell in ihren Rechenzentren stehen haben. Das ist schon mal ganz klar. Und ich würde mal sagen, wir machen mal eine kurze Musikpause und würden danach eventuell mal ein bisschen in die Technologie, in die Technik reingehen.
Oh,
nur
ja,
mal so einen kurzen Überblick.
Machen.
Was denn da überhaupt passiert? Was wird denn da abgegriffen? Und dann können wir ja nochmal eventuell, und wir hoffen, dass euch das interessiert, darauf eingehen, wie das denn eigentlich jeder einzelne von uns überhaupt betrifft und wie wir denn damit direkt konfrontiert werden und was wir eventuell dagegen auch tun können, gegen diesen, ja, sagen wir mal, Aufzeichnungswahn.
Ja, also ich denke auch, gucken wir uns mal die Technik an. Das fängt an bei Bits und Bytes in Glasfaserleitungen. Mhm. Das hört auf bei, na, das hört nicht auf, aber das geht dann über Rasterwarnung und aufwendige Algorithmen, die Daten bearbeiten können. Und ja, ich denke, da hören wir uns gleich nochmal.
Wir hören uns an von The Far Side Running. Bis gleich.
Da sind wir wieder. Hallo, wir grüßen euch. Also, ein bisschen Technik. Wir wollen das ganz kurz halten und euch damit überhaupt nicht langweilen. Aber ganz konkret gibt es ja auch da aktuelle Geschehnisse. Ihr habt das mitbekommen. USS Jimmy Carter, ein U-Boot der US-Marine, das speziell gegenüber anderen Booten seiner Klasse damit ausgerüstet ist, dass es einen verlängerten Teil in der im Inneren hat, wo sozusagen unter kleinere U-Boote oder ferngesteuerte Roboter, das ist nicht ganz klar, nochmal eingebracht werden können, mitgenommen werden können, die dann das ermöglichen. Das war im Einsatz unter Wasser, zum Beispiel Unterseekabel, angezapft werden können.
Mhm.
Das heißt, es gibt tatsächlich von der US-Marine, also dem Militär, Werkzeuge, die ermöglichen Kabel, die unter Wasser zwischen den Kontinenten verlegt werden, über die Telefonate, Internetverkehr laufen, die anzuzapfen. Und zwar auch den modernen Methoden entsprechend, nicht nur Elektrokabel, also Stahlkabel oder jetzt Messingkabel, Kupferkabel, die eben leichter abzuhören sind, sondern auch moderne Glaskabel. Und das stellt natürlich die Frage, zu was brauchen die sowas?
Naja.
Natürlich, um es einzusetzen.
So sieht's aus.
Also, die Situation ist ja im Vergleich vor 10 oder 20 Jahren, was das Internet angeht, ein bisschen entspannter, hier aus europäischer Sicht. Insofern, dass es hier in Europa auch inzwischen Austauschknoten gibt, wo Daten, die innerhalb Europas oder nach Asien oder sonst wie verteilt werden, inzwischen nicht nur oder sagen wir mal so, die werden inzwischen hier in Europa weiter verteilt. Vor 10 Jahren oder 20 Jahren war die Situation noch viel krasser, wo das Internet im Aufbau war. Es gab Transatlantikkabel und da ist sehr viel Internetverkehr über USA gelaufen. Mhm. Das heißt, wenn man selbst in Deutschland eine Webseite in Frankreich aufgerufen hat, war die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Daten über US-Amerika gelaufen sind, weil es gab schon die Kabel, die wurden fürs Internet verwendet und haben sozusagen dabei ermöglicht, dass die Daten, während sie über US-amerikanische Rechenzentren gelaufen sind, eben auch mitgehört werden konnten. Da ist die Lage inzwischen so, dass nach wie vor zwischen Europa und USA starke Leitungen bestehen, die auch eine große Bandbreite benutzen, aber inzwischen auch viele Daten eben nicht mehr über USA laufen. Es sind einige, es ist nicht der Großteil, aber das macht natürlich notwendig, aus US-amerikanischer Sicht auch hier vor Ort, ich sag mal, mitzuhören, was da so passiert.
Ja, nicht nur aus US-amerikanischer Sicht. Also natürlich haben wir brauchen ja nicht nur irgendwie über den Atlantik gucken. Wir haben hier auch einen Nachrichtendienst, der primär jetzt erstmal die Aufgabe hat, seine Spionagetätigkeiten im Ausland auszuüben. Aber natürlich ist die Versuchung groß, alles zu wissen, auch was im Inland passiert. Ja, also man möchte doch mal ganz gerne wissen, wer plant denn da was und warum. Das sind so Fragen, die jetzt hier erstmal öffentlich so nicht so einfach sind. Also der BND kann nicht einfach hingehen und kann hier flächendeckend Telefongespräche abhören, versuchen es ab und zu mal wieder, die Polizei wenigstens, zum Beispiel auf Demonstrationen. Aber so ein großes, krasses System, wie wir es jetzt in den USA gesehen haben, dass zum Beispiel von einem großen Telefon-Mobilfunkanbieter sämtliche Metadaten über Telefongespräche einfach mal an die NSA rübergegeben werden. Sowas ist mir jetzt hier wenigstens mal in der Form noch nicht bekannt. Aber was Fakt ist, ist, dass der BND wiederum von den amerikanischen Nachrichtendiensten zum Beispiel Informationen gerne mal zugesteckt bekommt. Und da wird dann natürlich dann nicht die Frage gestellt, wie wurden die beschafft? Die haben die halt einfach. Mhm. Und da freut sich der BND drüber, auch wenn das Informationen sind, die eindeutig hier irgendwie aus dem europäischen oder deutschen Raum, Inlandsraum kommen. Das heißt, es werden quasi auch über Ecken an den BND Informationen weitergegeben, die er so gar nicht bekommen kann. Und da ist natürlich auch die Frage, inwiefern hat denn da die Politik überhaupt was dagegen, dass so ein Staat wie die USA zum Beispiel so massiv die Freiheits- oder die Persönlichkeitsrechte, ich sag, das sind Persönlichkeitsrechte da, der Bürgerinnen und Bürger einschränken. Wir haben einen riesen Datenverkehr. Also du sagst, da wird über ein Glasfaserkabel im Atlantik so ein bisschen das Internet rumgeleitet. Alle Server, naja, nicht alle, aber die meisten Server von Google, Facebook, Amazon, die stehen alle in den USA.
Ja, also das muss man ganz klar sehen.
Das sind riesen Mengen an Daten, die da den Atlantik jede Sekunde transferieren. Aber eben, das sind nicht nur deine und meine E-Mails, das sind eben auch Wirtschaftsdaten, wie zum Beispiel Börsendaten. Große Firmen, die gerne mal geheime Wirtschaftsberichte eventuell an eine andere Firma oder intern weiterleiten müssen. Das läuft dann eventuell über so ein Kabel und das wird abgegriffen. Das heißt, ich glaube nicht, dass da nur reines Interesse ist zu wissen, was macht Bürger X und Y gerade irgendwo, sondern da könnten eventuell schon ganz andere und größere wirtschaftliche Interessen auch dahinter stecken.
Ja, also zu den wirtschaftlichen Fragen, da werden wir ganz sicher nochmal kommen. Vielleicht nochmal müssen wir einen Punkt ein bisschen ins Feld bringen, der auch ein bisschen verständlich macht, warum auch gerade die Metadaten schon interessant sein können. Das Stichwort ist Rasterfahndung. Ja. Aber vielleicht erstmal nochmal kurz Metadaten. Was ist damit gemeint? Im deutschen Sprachraum spricht man da ja oft spezifischer, gerade bei Telefonen, von Verbindungsdaten. Mhm. Das heißt, das sind letzten Endes nur die Informationen, wann hat welche Telefonnummer mit welcher anderen Telefonnummer ein Gespräch geführt. Das sind erstmal Verbindungsdaten, das heißt, da weiß man erstmal überhaupt nicht, welche Personen dahinter stecken. Man weiß auch erstmal nicht, was da gesprochen wurde, sondern weiß nur, da ist zwischen zwei Telefonen eine Verbindung aufgebaut worden und da gab es eine Unterhaltung, die hat so und so lang gedauert. Die Strafverfolger beziehungsweise auch die Geheimdienste können natürlich in gewissen Rahmen eben bei den Telekommunikationsanbietern, also zum Beispiel bei den Telefonanbietern, Telekom oder wie sie alle heißen, können dort dann Informationen zu den Telefonnummern abrufen, also wer ist Anschlussinhaber, also wem gehört dieses Telefon oder wer hat das angemeldet, beziehungsweise ja gut, das ist zum Beispiel eine wichtige Information.
Ja.
Daraus ergeben sich schon Möglichkeiten, die über das hinausgehen, als dass man nur sagt, okay, was interessiert die, mit wem ich wann wie telefoniert habe. Zum einen ist es eine starke Möglichkeit, mit diesen Informationen Verbindungen zu erkennen. Also im weitesten Sinne Graphen, also Grafiken oder Modelle aufzubauen, die zeigen, wie sozusagen Telefonate zum Beispiel auch soziale Beziehungen abbilden. Du wirst mit jemandem, den du gut kennst, wahrscheinlich öfter telefonieren, als mit jemandem, den du überhaupt nicht kennst. Das heißt, irgendeine Person in einer Stadt, wo du noch nie warst und du kennst die Person nicht, dass du die anrufst, ist sehr, sehr, sehr gering. Das heißt, über die Informationen, die vorliegen, ist es schon möglich, über die Telefonverbindungen, die geführt werden, zum Beispiel auch eine soziale Verbindung abzubilden. Das heißt, es besteht eine hohe Korrelation, also Übereinstimmung zwischen sozialen Verhalten und Telefonverhalten. Diese Informationen sind natürlich schon sehr interessant, weil es dann zum Beispiel möglich ist zu identifizieren, wo sind Gruppen, die sich mit bestimmten Dingen vielleicht beschäftigen, wo sind zum Beispiel zentrale Elemente in Gruppen, wo sind zum Beispiel Personen, die innerhalb einer Gruppe sehr viel kommunizieren und sozusagen Schlüsselpositionen einnehmen, wo sind Personen, die da sozusagen nur in dieser Gruppe beisteuern und keine Verbindungen zu anderen Gruppen haben. Personen, die Schlüsselpositionen haben, haben sehr oft dann auch Verbindungen zu anderen Gruppen. Das heißt, man kann da sehr schnell auch unterscheiden zwischen Personen, die jetzt in so einem Mechanismus relativ unwichtig sind, und anderen Personen, die da sehr zentrale Rolle einnehmen, die eben unter Umständen auch für das erfolgreiche Funktionieren einer Gruppe maßgeblich sind. Mhm. Um das zu übertragen, wenn man während jugendlicher Zeit mit seiner Clique unterwegs war und da der super coole Typ, der immer sagt, wo es zu welcher Abendveranstaltung am Freitagabend gewählt wird, wenn der Typ nicht da ist, dann steht unter Umständen die ganze Gruppe da und ist nicht handlungsfähig, weil eigentlich keiner da ist, der sagt, ey, wir gehen heute in die Kneipe. Also das wäre jetzt ein übertragenes Beispiel. Ja. Und sowas lässt sich dann schon allein anhand dieser Metadaten, also dieser Verbindungsdaten, schon mit hoher Wahrscheinlichkeit identifizieren, wer ist in der Gruppe zum Beispiel eine zentrale Person oder wer hat da viel zu sagen. Mhm. Relativ nah daran ist auch das Element der Rasterfahndung. Die Rasterfahndung an sich, ich meine, es ist bestimmt ein Thema, das könnt ihr auch selber noch mal ein bisschen euch da schlau machen. Um es kurz zu sagen, ist es eine Fahndung, dass man in einem großen Datenwerk, wo man erstmal überhaupt keinen Ansatzpunkt hat, bestimmt versucht, bestimmte Muster zu erkennen. Das heißt, man versucht vielleicht Leute zu finden, die zu bestimmten Uhrzeiten telefonieren oder eine bestimmte Länge von Anrufen tätigen oder mit bestimmten Personen in der Regelmäßigkeit telefonieren. Das heißt, das sind alles Parameter, die man festlegen kann und dann eben entsprechend als Ergebnis rausbekommt, diese und jene Personen machen genau das. Die Überlegung dahinter ist, dass man da gar nicht weiß, nach wem man sucht, sondern sagt, ich habe hier eine Beispielperson, die ein bestimmtes Verhalten zeigt. Und im Sicherheitsjargon kann man jetzt sagen, hier ist ein böser Bube, also zum Beispiel ein Terrorist, der zeigt ein bestimmtes Verhalten. Und jetzt suche ich mal alle anderen Personen, die ein ähnliches Verhalten zeigen. Mhm. Dass das Verhalten vielleicht ganz andere Gründe hat, das erklärt dieser Mechanismus nicht. Das will die Rasseerfahrung auch gar nicht erklären. Hier geht es nur darum, zum Beispiel Personen finden, die ein ähnliches, ich sag mal, zum Beispiel Telefon- oder Internetverhalten in der Benutzung zeigen. Das Problem an der ganzen Sache ist, da kann man manchmal Treffer finden und manchmal findet man da auch einige nicht schlechte Treffer. Das Problem ist bloß, dass man da aber auch falsche Treffer findet, die eben nur durch Zufall Ergebnisse zeigen, die zwar in das Raster passen, aber aus ganz anderen Gründen haben Personen so ein Kommunikationsverhalten. Das heißt, wenn so eine Rasterfahndung angewendet wird, dann ist da immer eine Wahrscheinlichkeit dabei, dass da Personen in den Fokus geraten, die zum Beispiel aufgrund ihres Kommunikationsverhaltens verdächtig erscheinen, obwohl sie das tatsächlich überhaupt nicht sind.
Ja.
Und insofern ist die Rasterfahndung an sich auch eine Methode, die, naja, insofern mit Vorsicht zu genießen ist und ganz sicher nicht das Allheilmittel einer zum Beispiel eine Ermittlung von Straftaten oder was auch immer geeignet ist.
Ja.
Jo, das war jetzt ein bisschen zu technischen Sachen, die da hinten dran hängen. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, da kann man sich noch viel drüber unterhalten, auch mit Spezialisten, die da was sagen können. Aber letzten Endes sind das auch nur Sachen, die sich daraus ergeben. Für uns als Internetbenutzer, als Telefonbenutzer heißt das, es gibt kein "Ich habe nichts zu verbergen". Das heißt, die Benutzung von Internettechnologie und sei es nur Suchabfragen in einer Suchmaschine oder Aufsuchen von Webseiten erzeugt Daten, Metadaten, Verbindungsdaten und die sind in einer großen Datenbank verfügbar, natürlich dafür geeignet, gegen ein Muster getestet zu werden und ja, wenn man Pech hat, dann wird man da gegen genau das falsche Muster getestet oder andersrum wird ein Muster gesucht, dem man vielleicht auch zufällig entspricht.
Und dann ist die Kacke am Dampfen.
Ja. Also aus diesem Grund gibt's da massive Bedenken gegenüber einer erweiterten Daten Sammelei, die dann eben eine Grundlage für eine Rasterfahndung darstellen kann.
Ja, also wenn man es ganz, ganz simpel runterbricht, ist es doch einfach nur eine Frage der Privatsphäre, die man für sich selber wahren möchte. Also es gibt einfach Dinge, die sind privat, die möchte ich nicht, dass sie Facebook, Google wissen, warum will ich denn dann, dass dann irgendeine Regierung oder irgendeine Behörde oder irgendeine Person, die in dieser Behörde sitzt, diese Dinge weiß. Mhm. Und wir sind natürlich momentan, sage ich mal lieber, in einer Phase, gerade in der Benutzung des Internets, wo sehr, sehr viele Leute sehr, sehr locker, sehr lax und bereitwillig ihre Privatsphäre abgeben, um bestimmte Dienste kostenlos nutzen zu dürfen. Also wenn du einen Gmail-Account hast oder einen Facebook-Account, bist du das Produkt, das verkauft wird, weil dir nämlich die Werbung angezeigt wird. Und dein Profil und dein Raster eigentlich ja schon wird ja an Marketingfirmen quasi verkauft, beziehungsweise die Nutzung dieses Profils wird an Marketingfirmen verkauft, um dir Werbung zu zeigen. Und das ist natürlich noch das besonders Erschreckende, dass sehr, 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 sehr viele Menschen sehr bereitwillig solche Daten preisgeben und sei es nur darum, dass sie zum Beispiel auf Facebook ihr Telefonbuch hochladen. So, jetzt ist meine Telefonnummer zum Beispiel, ohne dass ich es jemals will, in irgendeinem Server, in irgendeinem US-amerikanischen Konzern. So, wenn ich jetzt jemals in Amerika telefoniere, bei einem der großen Telefonanbieter zum Beispiel mit meinem Handy da anrufe, dann hat zum Beispiel auch die amerikanische Regierung eine passende Telefonnummer dazu und kann das zum Beispiel korrelieren mit dem Telefonbucheintrag bei dir in deinem Facebook drin. Das ist jetzt nur mal so ein kleines Ding. Ja, also da können sehr schnell sehr verzweigte Verbindungen geschlossen werden und dafür sind Datenanalytiker zum Beispiel wie Edward Snowden eigentlich da. Also die sollen Verknüpfungen herstellen und dafür sind Systeme wie Prism zum Beispiel da, die eine riesen Datenmenge nehmen und die aufarbeiten, dass man die leicht durchsuchen kann und leicht an spezifische Daten herankommen kann, egal wie privat sie sind.
Für uns ergibt sich natürlich jetzt ein bisschen die Frage, was können wir tun? Weil, ich meine, der Kampf zum Thema Datenschutz, der vielleicht vor 10 und noch längeren Jahren geführt wurde. Also man muss feststellen, der ist verloren. Das heißt, die Strategie Datenvermeidung, die funktioniert heute nicht mehr richtig, weil wir einfach an zu vielen Stellen Daten hinterlassen und uns gar nicht mehr dagegen wehren können oder das nicht mehr unterbinden können. Also zum Beispiel eine Aufzeichnung von Videobildern im öffentlichen Raum, die stattfindet, das muss man einfach sagen, die findet statt. Da können wir heute als einzelnes Individuum im Prinzip nichts mehr gegen tun, dass wir auf solchen Bildern erscheinen, die gespeichert werden, die eventuell automatisiert erkannt werden, die eventuell zugeordnet werden. Also nur als ein Beispiel. Wir haben da also insofern nicht mehr unsere Daten komplett unter Kontrolle, was vielleicht noch eine Forderung aus der Anfangszeit des Internets war und wir erinnern uns vielleicht, dass zum Beispiel die Volkszählung, die jetzt im letzten Jahrhundert stattgefunden hat, ja massive Gegenwehr erzeugt hat und die aktuelle Volkszählung, die ja jetzt auch schon ein paar Jahre her ist, sozusagen fast unbemerkt keinen Widerstand mehr erzeugt hat, weil letzten Endes sich rumgesprochen hat. Dieser Kampf der Datenvermeidung und nicht, das Nicht-Preisgeben von Daten, das funktioniert nicht mehr. Wir können da vielleicht da wirklich dann auch gleich nochmal ansprechen, was können wir tun, was können wir machen, um da auch selber uns auf diesem, ich möchte nicht sagen Rückzugskampf, aber auf dieser in diesem Feld sozusagen auch noch zu behaupten und nicht völlig ohne Aktion aufzugeben. Ein anderes Aspekt, den wir vielleicht aber kurz noch vorher nochmal ansprechen können, ist die Frage der Wirtschaftsspionage. Es gibt Argumente, die dafür sprechen, dass die ganze Frage des Datensammelns, des Abhorchens von zum Beispiel Metainformationen, von Kommunikationsdaten, dass diese Frage unter Umständen auch andere Ursachen oder andere Auswirkungen hat, als die vielleicht offiziell genannt werden. Also wenn genannt wird, dieses Datensammeln der US-amerikanischen Regierung dient zum Beispiel der Terrorabwehr, dann ist das ein Argument, das kann man zur Kenntnis nehmen. Aber unter Umständen wird mit den Daten auch werden ganz andere Dinge getan, die eben in dem Zusammenhang gar nicht genannt werden. Und da ist zum Beispiel eine entscheidende Frage die der Wirtschaftsspionage. Als Unternehmen, das zum Beispiel in einem Wettbewerb agiert, ist es für mich natürlich interessant zu wissen, mein Gegner, also mein wirtschaftlicher Mitkonkurrent, mit wem kommuniziert er? Mit welchen Kunden baut er vielleicht Gespräche auf? Wo werden Vorverhandlungen geführt? Wenn ich zum Beispiel Hinweise darauf habe, mit welchen Kunden der öfters telefoniert, dann kann ich davon ausgehen, dass da vielleicht Vertragsabschlüsse im Raum stehen. Und wenn ich mehr Informationen darüber habe, zum Beispiel über was reden die oder in welchem Zeitrahmen, welche Personen aus einer bestimmten Abteilung unterhalten sich da, kann ich auch darauf schließen, um welche Dinge es da geht, die da entwickelt, verkauft oder sonst wie vorangebracht werden sollen. Wenn ich das als Mitbewerber weiß, kann ich natürlich meine Verhalten darauf abstimmen. Mhm. Das heißt, ich kann kurz vor so einem Abschluss versuchen, vielleicht ein billigeres Angebot zu machen. Oder ich kann gucken, in welche Richtung entwickelt sich ein Unternehmen strategisch und vielleicht kann ich da meine eigenen Aktivitäten drauf abstimmen. Das heißt, wenn wir darauf ausgehen können, dass die US-amerikanische Regierung da sehr viele Informationen hat, dann ist möglicherweise die Aussage im Raum, dass, ich sag mal, zum Stützen der eigenen Wirtschaft, der US-amerikanischen Wirtschaft, da auch entscheidende Informationen weitergegeben werden an inländische Firmen, um dann sozusagen einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Also es gibt da ja Beispiele, wir werden das jetzt nicht komplett ausführen, aber zum Beispiel, dass Großaufträge zum Beispiel im Flugbereich Airbus gegen Boeing, dass da Riesenaufträge anfangs vielleicht auch gut aussehen, dass sie zum Beispiel von einer europäischen Firma abgewickelt werden, aber dann letzten Endes doch eine US-amerikanische Firma den Zuschlag bekommt, wo wir auch nicht genau wissen, warum. Waren die US-Amerikaner besser oder haben sie einfach nur das billigere Angebot gemacht zum rechten Zeitpunkt? Also da gibt es viele Zusammenhänge, die nicht von der Hand zu weisen sind, wo jetzt auch sozusagen auch eher ein Mantel des Schweigens, also jetzt zum Beispiel auch von der US-amerikanischen Regierung drüber gehüllt wird, gelegt wird, wo wir gar nicht wissen können, was passiert genau. Insofern ist die Frage immer zu sehen, für was werden die Daten verwendet, weil die haben im Sinne der Rasterfahndung ganz viele Nutzungsmöglichkeiten, diese Daten. Ja. Also insofern, wir müssen uns da vielleicht auch nochmal mit dem Wirtschaftsspezialisten unterhalten, der ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, wie läuft das hier zwischen US-Amerika und Europa. Ich meine, es gibt Historiker, die sagen, da wurde schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs zu vielen Gelegenheiten wurden, europäische Entwicklungen behindert und man sah dann ähnliche Lösungen aus US-Amerika kommt und natürlich auch die Frage ist, was steckt da wirklich dahinter? Ja. Es ist sehr schwierig, das zu beweisen, wenn sozusagen auf Geheimdienstkanälen Informationen weitergeleitet werden. Und die geben letzten Endes ja auch nur einen allgemeinen Bericht im Parlament ab, der dann vielleicht ein bisschen Themenbereiche umreißt, aber da wird jetzt nicht jede einzelne Aktion präzise aufgelistet. Ist immer ein Problem. Vielleicht ist eine Sache, über die wir uns noch unterhalten können, die Frage, was können wir tun?
Vielleicht auch, was wir tun müssen.
Ja, es gibt ja jetzt, das muss man ja auch sagen, ein ganz klares Statement, und das ist jetzt nicht auf unsere Mist gewachsen, ein ganz klares Statement ist, die Lage könnte heute noch viel schlimmer sein, hätten wir nicht Open Source.
Das stimmt. Also ich meine, wir haben ja seit 20 Jahren Leute, die aktiv sich dafür einsetzen, Systeme offen zu gestalten, dass sie transparent sind, Systeme zu gestalten, die untereinander miteinander kommunizieren, dezentral zu arbeiten und eben auch das Internet selber offen zu halten. Also der Grundgedanke des Internets war es eigentlich, eine offene Plattform des Austausches von Informationen zu schaffen. Und wir bewegen uns gerade ganz schnell in die Richtung, dass wir einzelne geschlossene Inseln haben innerhalb des Internets, in die man zwar natürlich ganz schön reinkommt, aber die einen nicht mehr so schnell wieder rauslassen. Das fängt an damit, dass zum Beispiel, wenn man einen Facebook-Account hat, man kann den zwar löschen und da einen Teil der Daten eventuell auch exportieren, aber man kann einfach nicht alles einfach mitnehmen und zu jemand anderem gehen. Also zum Beispiel zu nicht Facebook, sondern Facebook B, ja, also zu einem anderen Dienstleister oder so. Das geht nicht. Du bist in Facebook drin, du bist da drin gefangen. Das ist in vielen Ebenen so. Und die Unternehmen haben natürlich auch ein Interesse daran, dass erstens mal möglichst viele Leute zu ihnen kommen, aber dann natürlich auch möglichst wenige gehen wieder. Das heißt, da wird das auch oft vielleicht künstlich schwer gemacht, diese Dinge zu tun. Letztens hat man wieder gesehen, Google hat einen Teil seiner Services geändert und somit den Kommunikationsaspekt nach außen hin bei der Chatfunktion zum Beispiel eingeschränkt. Früher konnte man, wenn man einen Google-Account hatte, sich mit anderen Accounts auf anderen Servern von anderen Anbietern mit so einer Chatverbindung verbinden. Das technisch könnte ich das erklären, muss ich aber gar nicht. Und Google hat jetzt eben entschlossen, das nicht mehr zu machen. Man kann jetzt nur noch innerhalb von Google in diesem Chat-Service mit Userinnen quasi sprechen und haben somit quasi diesen Federated Aspect, wie sie es heißt, also das Ziel, dass die Daten eben frei fließen können über im Internet zwischen verschiedenen Anbietern eben quasi einfach mal durchkappt, durchtrennt. Und ja, da gibt's halt Leute, die seit vielen Jahrzehnten dafür kämpfen, zum Beispiel die den Source Code von dem Verschlüsselungsmechanismus PGP als Buchfassung ausgedruckt haben, um die aus den USA zu exportieren. Das und die dann cool. Jemand per Hand wieder eingegeben hat, alle, ich glaube, 600 Seiten.
Oder war das Schrifterkennung gut? Das wissen wir gar nicht genau, oder?
Nee, damals gab's Schrifterkennung so gut noch nicht. Das war okay. In der neueren Version haben sie es dann gemacht.
Okay.
Aber zum Beispiel war es verboten, einen Verschlüsselungsmechanismus für E-Mails, also PGP oder auch andere Daten, aus den USA zu exportieren, weil das eine Gefährdung der nationalen Sicherheit bedeuten könnte.
Beziehungsweise den elektronisch zu exportieren, weil ja, die Frage war ja ein bisschen, in der Buchform war das rechtlich korrekt?
Ja, weil das Gesetz da nicht gegriffen hat, interessanterweise, was natürlich sehr witzig ist. Also haben die Leute sich hingesetzt, haben ein Buch geschrieben mit dem Source Code, beziehungsweise ausgedruckt, haben das nach Europa und ich glaube sogar nach Russland geschickt und da haben sich dann irgendwelche Hacker wieder hingesetzt und haben das Buchstabe für Buchstabe, Zeile für Zeile eingetippt, damit sie das benutzen konnten. Mhm. Und das sind Systeme, die lange entwickelt werden, die offen sind und dementsprechend natürlich auch eine gewisse Sicherheit bieten, denn jeder kann diese Systeme durchleuchten und kann gucken, gibt es ein Hintertürchen, hat da jemand versucht, sich quasi reinzuklinken, versucht da jemand, meine verschlüsselten Daten quasi mit auszulesen oder zu kopieren oder sonstiges damit zu machen.
Also das ist ja ganz sicher ein Vorteil von Open Source. Da müssen wir auch nochmal eine Sendung zu machen.
Boah, das ist viel, ja, du hast recht.
Also wir sagen einfach mal, Open Source ist cool. Nee, Open Source ist endcool. Und der Gag ist, dass du letzten Endes eine Software zur Verfügung hast, die eben von vielen Leuten angeguckt werden kann. Das heißt, wir wissen, was drin ist, im Gegensatz zu Closed Source. Mhm. Also was zum Beispiel in Microsoft Windows oder in vergleichbaren Kaufbetriebssystemen drin ist, das wissen wir nicht. Das wissen nur die, die den Code kennen. Mhm. Und wenn das Leute außerhalb von Microsoft sind, manche Unis haben das, dann haben die persönlich unterschrieben, dass sie das nicht weitergeben. Das heißt, da weiß letzten Endes die allgemeine Öffentlichkeit nicht, was drin ist. Insofern ist Open Source ein Gegenkonzept, das sagt, da kann jeder reingucken und da kann jeder auch Schwachstellen finden und da kann jeder auch rausfinden, was passiert da drin. PGP, diese Verschlüsselungssoftware, du hast das eben genannt, ist ganz sicher eine super interessante Sache. Um es kurz zu fassen, damit kann man Texte verschlüsseln in einer Art und Weise, dass nach heutigem Stand der Technik das erstmal nicht zu knacken ist. Das kann sich ändern. Also da kann mit neuen Verfahren, neuen Computern, kann sich die Lage umkehren. Aber zurzeit ist es noch so, dass die allgemeine Lage so ist, dass eine PGP-Verschlüsselung zurzeit noch sicher erscheint. Das heißt, damit kann man Texte verschlüsseln, zum Beispiel E-Mails.
Ja.
Und dass da eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ganz wichtiges Stichwort, der einzige sinnvolle Weg ist. Also warum die E-Mail da nicht gut ist und warum es gut ist, PGP zu verwenden, müssen wir vielleicht auch nochmal im Detail klären. Aber letzten Endes geht es darum, die Verschlüsselung selbst unter Kontrolle zu haben und nicht an irgendjemand auszulagern.
Da geht es ja nicht nur darum, dass jetzt nicht irgendjemand lesen soll, dass du deiner Oma gerade eine E-Mail schreibst, sondern es geht natürlich auch um kritische Dinge, also zum Beispiel auch um Kommunikation mit Servern zum Beispiel. Also du gibst dein Passwort ein für deine Bank zum Beispiel auf der Bank-Homepage. Da wird ein Verschlüsselungsmechanismus benutzt, der mehr oder weniger sicher ist. Und bei den Banken-Homepages kann man da wenigstens, zum großen Teil von ausgehen, aber zum Beispiel, wenn du ein Passwort übermitteln willst oder Dinge, die wirklich privat sind, jemanden geben möchtest und das nicht persönlich tun kannst, dann gibt es Mittel und Wege, das eben auch über E-Mail zum Beispiel zu bewerkstelligen. Das Problem an allem ist natürlich, alles, was an Sicherheit aufgebaut wird, erfordert auch einen kleinen gewissen Aufwand.
Ja, das gibt's nicht umsonst.
Das ist das Problem. Es gibt's halt nicht umsonst und ich glaube auch, das ist das Problem, warum die Dinge nicht weiter verbreitet sind, als sie sein könnten oder sollten. Es gibt Systeme, die das relativ einfach machen.
Vielleicht eine Sache, die wir auch noch ansprechen können, weil das auch ein Bestandteil gerade in der Frage der Verbindungsdaten ist, ist das Netzwerk Tor, The Onion Router.
Ja.
Das ist ein Netzwerk, wo du letzten Endes versuchst, mit Computern, die zwischengeschaltet sind, zum Beispiel dein Browse-Verhalten, also welche Webseiten du aufrufst, so zu verschleiern oder so unkenntlich zu machen, dass nicht mehr ersichtbar ist, welche Webseiten du als Benutzer aufrufst. Das System hat Stärken, das System hat auch Schwächen, aber ist zurzeit eigentlich die einzige, oder sagen wir so neben zwei, drei anderen Versuchen, die einzige ernstzunehmende Lösung, wenn es darum geht, du möchtest Webseiten aufrufen und möchtest sozusagen die Verbindungsdaten, dass du also eine bestimmte Webseite aufgerufen hast, nicht völlig transparent machen. Wäre das eine Möglichkeit, sein Verhalten da sozusagen im Hintergrund zu lassen.
Mhm. Ja, unsere Zeit schwindet dahin. So viele Dinge.
Wir müssen uns da nochmal drüber unterhalten. Für euch als Stichwort The Onion Router.
Tor.
PGP. Das ist relativ gut dokumentiert. Also da findet ihr auch Webseiten, die was dazu sagen. Und da schlagen wir vor, macht euch da mal ein bisschen schlau, lest euch da ein bisschen ein. Ist ein bisschen lahmer im Surfen, aber ist erheblich cooler und sicherer, als wenn ihr direkt abgehört werdet, sozusagen.
Und wir packen sicherheitshalber auch nochmal eventuell ein bis zwei Links auf unsere Shownotes. Vielleicht?
Ja, können wir machen.
Aber erstmagazin.de?
Genau, können wir machen.
Und dann kann man nämlich da mal gucken und dann müssen wir halt dann vielleicht doch nochmal eine richtige Sendung zu dem nur zum Thema Kommunikationstools machen.
Auf jeden Fall.
Wären wir dann zu geeky jetzt schon hier für ABS?
Ach, kann das sein?
Das geht müssen wir eine zweite Sendung starten?
Wir können gar nicht zu geeky sein. Außerdem haben wir noch nicht Tracky Birthday gespielt. Also insofern, wir können gar nicht zu geeky sein.
Alles wird gut.
Ja. Also insofern, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugehört habt.
Ja, unser Kollege ist hier auch da. Hi Bernd, jetzt warte mal, jetzt mache ich dich mal hier oben drauf.
Gast 1 vielleicht,
ja. Ja. Wie geht's dir?
Oh, danke, ganz gut.
Du machst jetzt Sendung.
Ja, wie immer ein bisschen abgehetzt natürlich, weil ich ja so einen weiten Weg hierher habe, nämlich genau 5 Minuten. Und da lässt man sich mehr viel Zeit. Und das war wieder sehr knapp.
Ja, was hören wir denn heute bei dir?
Es geht ums Borg-Herzberg-Festival von 2013. Das findet also in diesem Monat statt. Da gibt es so einen Auszug aus dem Line-Up. Und ich habe euch eben noch bei meiner Recherche zu der Sendung zugehört. Mindestens eine halbe Stunde. Ich fand es super spannend, super informativ. Erst dachte ich, Mensch, ihr macht dasselbe wie die ganzen öffentlich-rechtlichen Medien, Ägypten oder so. Nein, ihr seid an noch einer größeren Dimension gelandet, glaube ich.
Ja, ist halt interessant. Ich meine,
das betrifft auch viele. Ein sehr tiefes Thema, also da müssen wir noch mal was zu machen. Trotzdem sage ich, schön, dass ihr dabei wart. Das waren der Sascha und der Michael, oder ja, der Michael und der Sascha?
Ja, beide, auf einmal.
Ach so.
Und das ABS-Magazin auf Radio X.
Also, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Bernd, mache ich deine CD an?
Einfach Track 1.
Einfach Track 1. Los geht's. Euch viel Spaß und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann, ciao.